Paris hat uns beschäftigt, nicht nur letztes Wochenende, sondern auch die ganze Woche. Jeden Tag waren die Nachrichten voll. Mittlerweile 130 Tote, viele, viele Verletzte. Und was ich spannend fand, und das war ganz interessant, die Greta hält mich da mal aus dem Laufenden, weil die aus einer Generation ist, die so mit den sozialen Medien unterwegs ist. Ich kriege das gar nicht so mit. Greta sagte mir, es gibt eine tolle Geschichte in den sozialen Medien, Facebook und so weiter, die hieß Pray for Paris. Das heißt, es hat ganz spontan Menschen gegeben, die gesagt haben, es ist so schlimm, lass uns zusammentun weltweit und für Paris zu beten. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist eine tolle Idee, dass die westliche Welt zusammensteht im Gebet, um quasi gegen Gewalt und Zerstörung ja, ein Gegenzeichen zu setzen. Und dann habe ich das so ein bisschen sacken lassen in mir und habe gedacht, eigentlich ist es aber auch traurig. Es ist traurig, dass erst dann, wenn wir sozusagen mit unseren Mitteln vor die Wand gelaufen sind, wenn wir in unserer Ignoranz Gott gegenüber nicht weiter wissen, dass wir dann uns oft erst wieder an Gott erinnern. Gott ist für uns wie so eine Reißleine, wie so eine Sicherheitsleine. Wenn alle unsere Möglichkeiten versagt haben, dann erinnern wir uns, da gibt's doch noch was, da gibt's doch noch diesen Gott. Und es ist so der letzte Strohhalm, an dem wir uns klammern können. Das hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, obwohl ich es eine tolle Idee fand. Und dann habe ich gemerkt, pray for Paris. Ja, was soll ich denn bitte schön beten? Soll ich beten, dass Gott all das ungeschehen machen soll? Soll ich dafür beten, dass er die Täter ihrer gerechten Strafe zuführen wollte? Und ich habe gemerkt, unter diesen Eindrücken der Bilder, dass ich, gerade was das Thema Gebet angeht, fast überfordert war, sprachlos geworden bin, mir die Ideen ausgegangen sind, was soll ich beten? Und ich weiß nicht, wie euch das ergangen ist unter diesen Eindrücken. Sicherlich haben viele für euch die Woche auch gebetet. Und natürlich denkt man an die Opfer, man denkt an die Angehörigen und so weiter. Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist. Vielleicht ist es euch ähnlich gegangen, dass ihr merkt, es gibt einfach Punkte, da fehlen einem die Worte, auch gegenüber Gott die Worte. Das führt uns zu dem Text hin, den wir heute betrachten wollen und auch das Thema. Das Thema, was wir heute betrachten wollen, ist das Thema, wie können wir beten? Und es ist eine Frage, die die Jünger an Jesus stellen und Jesus gibt ihnen eine Antwort. Herr, wie können wir beten? Oder für uns heute, wie können wir überhaupt mit Gott reden? Und Jesus gibt seinen Jüngern eine Antwort in Form eines Gebetes und das Gebet ist uns wohlvertraut, es ist das Vaterunser. Und das Vaterunser wird uns in zwei der vier Evangelien überliefert. Ganz interessant, es steht nicht in allen Evangelien. Und zwar einmal im Lukas-Evangelium und einmal im Matthäus-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium können wir es im 6. Kapitel, Verse 5 bis 15 finden. Im Lukas-Evangelium ist es deutlich kürzer gefasst. Und aus dem Lukas-Evangelium möchte ich jetzt vorlesen. Lukas 11, die Verse 1 bis 14. Herr, wie können wir beten? Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen. Als er es beendet hatte, bat ihn einer der Jünger, Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen. Johannes hat es seine Jünger auch gelehrt. Jesus antwortete, das soll euer Gebet sein. Vater, bring alle Menschen dazu, dich zu ehren. Komm und richte deine Herrschaft auf. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Verfehlungen, denn auch wir verzeihen allen, die uns Unrecht getan haben. Und lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Lukas 11, 1 bis 14. Ich habe in der Übersetzung der Guten Nachricht im heutigen Deutsch vorgelesen Und man merkt, gerade wenn man dann die etwas älteren Bibelübersetzungen liest, dass hier schon sehr viel interpretiert ist in der Übersetzung. Und es hat vom Wortklang, wenn wir das hören, gar nicht mehr so viel mit dem Vater Unser, was wir als Gebet kennen, zu tun. Was ich heute machen möchte, ich möchte heute mit euch durch dieses Gebet gehen, durch diese Verse im Lukasevangelium, möchte die einzelnen Aspekte betrachten, aber wenn ich das tue, möchte ich eine etwas ältere Übersetzung betrachten. Ich habe hier die Züricher Bibel, die stärker am originalen ursprünglichen Text orientiert ist. Und ich möchte mit euch diese einzelnen Aspekte mal durchgehen und die Aspekte ausdeuten, damit dieses sehr kurze und uns sehr vertraute Gebet nochmal einen anderen Klang bekommt und die einzelnen Elemente ausgedeutet werden. Das Interessante ist grundsätzlich der Kontext, in dem diese Texte, in denen dieses Gebet hineingeschrieben worden ist. Und es ist ganz interessant, Matthäus hat dieses Vaterunser in einen anderen Zusammenhang, in einen anderen Kontext gebracht, als Lukas gebracht hat. Das ist gar nicht komisch, weil Lukas selber kein Zeuge Jesu ist, er ist keiner aus dem Jüngerkreis. Und das schreibt er in seinem Evangelium auch. Er ist wie ein Historiker unterwegs und hat sich die ganzen Geschichte über Jesus angehört, hat sie gesammelt und hat sie dann niedergeschrieben. Und deswegen ist das Lukas-Evangelium ein Stück weit auch komponiert. Er hat es zusammengesammelt und hat es von daher in einen anderen Kontext gebracht, was aber gerade für das Vaterunser von besonderer Bedeutung ist. Matthäus findet dieses Gebet so wichtig, dass er das in die Bergpredigt integriert. Also in einen großen Zusammenhang, wo Jesus das Volk unterrichtet, belehrt über die wesentlichen Dinge und da setzt er nun das Vaterunser mit hinein. Lukas geht einen anderen Weg und Theologen sagen, dass die Version im Lukas-Evangelium die ältere wohl ist. Also die ist wohl noch etwas vor Matthäus aufgeschrieben worden. Bei Lukas ist es so, dass er das Vaterunser in eine Erzählung, in einen Handlungsschrank hineinbringt. Also Jesus ist hier nicht der große Lehrer, sondern Jesus ist unterwegs als der Lehrer, als der Rabbi mit seinen Jüngern, erlebt viele Dinge. Und das Interessante ist, dass vor dieser Geschichte des Vaterunsers, dass vorher die Geschichte mit Martha und Maria erzählt wird. Erinnert euch, Martha und Maria, Martha die Aktive, die immer Action macht und für die Küche und das Essen sorgt. Maria, so ein bisschen verträumt, sitzt Jesus zu Füßen und Martha kommt zu Jesus und sagt, ey, Jesus, das geht nicht an, ich mache die ganze Arbeit hier und die Maria sitzt hier rum. Sag dir mal, die soll mal helfen. Ne, kennen wir von zu Hause die Nummer. Sag mal, helfen. Das ist doch blöde, ich arbeite hier und die sitzt rum und macht hier auf spirituell oder so. Und Jesus sagt was Erstaunliches, er sagt, Mensch Martha, hast du recht, ey Maria, ab in die Küche mit dir. Nein, er sagt, Martha, die Maria hat den besseren Teil gewählt. Die macht's richtig. Boah, für alle fleißigen Hausfrauen ein Schlag ins Gesicht. Okay, das ist die Vorgeschichte und ich komme gleich noch darauf zu sprechen, warum die wichtig ist. Hinter dem Vaterunser kommt dann nochmal ein Satz übers Beten und dann wird von einer Heilungsgeschichte gesprochen, wie Jesus einem stummen Dämonen austreibt und der widersprechen kann. Also es ist anders eingebunden, diese Geschichte. So, ich möchte mit euch durch dieses Gebet gehen und habe es sozusagen aufgeschlüsselt und gehe jetzt Step by Step durch die einzelnen Ebenen. Der erste und wichtige Punkt in diesem Vater Unser ist Vater. Jesus spricht dieses Gebet an den Vater. Und Jesus hat in keiner Sprache gesprochen, die uns aus der Antike bekannt ist, sondern er hat also weder Hebräisch gesprochen richtig, noch hat er Griechisch gesprochen, sondern er hat Aramäisch gesprochen. Aramäisch ist eine Form des Hebräischen, aber es ist sozusagen die Umgangssprache, die normale Sprache. Es war ihm keine Sprache der großen Literatur, keine Sprache, wo Philosophen ihre Bücher drin geschrieben hätten, obwohl das Neue Testament später in Griechisch geschrieben worden ist. Aber das, was Jesus spricht, ist die Sprache des Volkes, so wie wir miteinander reden, ganz normal. Und wenn er hier den Begriff Vater benutzt, dann meint das im Aramäischen Abba. Kennen wir alle. Und Abba heißt sowas wie Papi. Lieber Vater, geliebter Vater, das ist ein Ausdruck, den ein Kind, was seinen Vater wirklich lieb hat, zu seinem Papa sagt. Papa, ja? Und damit fängt dieses Gebet an, er spricht Gott mit einem ganz intimen, vertrauensvollen Namen an. Und was wichtig ist, ist, dass dieser Name schon etwas von der Beziehung sagt, mit der, in der Jesus betet. Das Interessante aber hier ist, dass Vater, aber, lieber Vater, nicht Gottes Name ist. Gott heißt nicht Vater, sondern es ist eine Art Gottes, es ist ein Stück sein Wesen, dass er wie ein Vater ist, aber er ist nicht Vater in seinem Namen. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig zu wissen, dass, wenn Jesus hier mit Vater anfängt, er eine Beziehung voraussetzt, in einer Haltung voraussetzt, in der er vor Gott tritt. Und das ist die Haltung eines Kindes, was sich mit seinem lieben Papa unterhält. Dein Name werde geheiligt. Manchmal ist es wichtig, genau hinzugucken. Hier steht nicht, du, Gott, sollst geheiligt werden, sondern dein Name werde geheiligt. Und das ist die Frage, wenn Vater, Papa nicht der Name Gottes ist, was ist denn dann der Name Gottes? Welcher Name soll denn dann geheiligt werden? Und da gibt es einen guten Hinweis nach dem Namen Gottes. Es hat nämlich schon mal einen Propheten Gottes gegeben, der genau diese Frage gestellt hat. Und ihr wisst schon längst, wo ich hinaus will. Habt ihr eine Idee, wer das war? Wer hat nach diesem Namen Gottes gefragt im Alten Testament? Moses, na klar, super. Und das möchte ich euch vorlesen. 2. Mose 3, Verse 11 bis 14. Jetzt muss ich mal ganz kurz suchen. So. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Er sprach, ich werde mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich es bin, der dich gesandt hat. Wenn du das Volk aus Ägypten führst, werdet ihr an diesem Berge Gott verehren. Da sprach Mose zu Gott, siehe, wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und wenn sie mich fragen, welches ist sein Name, was soll ich ihnen denn dann antworten? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Der Name Gottes ist kein Name. Der ist nicht, weiß ich nicht, König irgendwas oder so wie, sondern der Name Gottes ist eigentlich eine Eigenschaft Gottes. Gott, Jahwe, und das heißt, wer ich bin, Jahwe, kann nicht in Namensgeschichten gepackt werden, sondern Gott, Jahwe, ist der Gott, der ist. Und das Interessante ist im Hebräischen, wenn wir das lesen, dann ist da immer eine Zukunftsform drin. Das heißt, wenn Gott sagt, ich bin, dann schwingt immer mit, und das ist gleichbedeutend, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde sein, ich werde mit dir sein. Also das ist nicht nur eine Eigenschaft, die Gott hier zum Namen bekommt, sondern es ist auch direkt eine Verheißung, die mitschwingt. Heilig, heiligen, ist der zweite Aspekt in dieser Geschichte. Dein Name werde geheiligt. Was heißt heilig? Wir haben natürlich eine Idee, ne? Hat irgendwas mit was Besonderem, Erhabenen zu tun. Aber heiligen heißt erstmal absondern. Heilige Dinge sind Dinge, die abgesondert sind, die aus dem alltäglichen Kontext hinausgenommen sind, abgesondert sind und in einen besonderen Zusammenhang gebracht werden. Wenn Gott sagt, du bist heilig zu dir, dann bist du, wenn er zum Beispiel Propheten beruft, du bist heilig, dann sind diese Menschen herausgenommen aus ihrem Alltag und sind nun zu Gott gehörig, herausgesondert, was Besonderes. Heilige Orte sind Orte, da latscht man nicht einfach rein, sondern sie sind abgesondert heilig. Dein Name werde geheiligt, heißt so viel wie Gottes Name ist was Besonderes. Er ist herausgesondert und das heißt, ich erkenne mich da selber wieder, Gott einfach so im Namen zu führen und rumzulabern, mein Gott, ist das heute, geht gar nicht. Passiert mir immer wieder, aber es geht gar nicht. Gottes Name ist heilig. Er ist herausgenommen, auch aus unserer normalen Sprache herausgenommen. Und für die Israeliten ist dieser Name Gottes so heilig, dass es Zeiten gibt, wo die Theologen den Namen Gottes nicht mehr aufgeschrieben haben. Das heißt, wir haben alte Bibelübersetzungen, wo immer Lücken sind. Da steht der Text und immer wenn Gott kommen würde, steht gar nichts. Der Text ist so heilig, dass man sich nicht mehr getraut hat, diesen Namen auf Papier zu schreiben. So heilig. Das haben wir verloren, dieses Verständnis der Heiligkeit Gottes. Aber Gottes Name ist so heilig, dass man ihn noch nicht mal mehr aufgeschrieben hat. Es sind Texte, Lückentexte und überall, wo Gott stehen müsste, steht gar nichts. Ganz spannend. Also, Gottes Name ist was Besonderes und Gottes Name ist nicht einfach irgendein Name, sondern er sagt etwas über seine Art und Weise, wie Gott unterwegs ist und es ist verbunden mit einer Zusage, ich bin bei dir. Und das ist eine Zusage, die dem Beter gilt, die euch, die uns gilt, wenn wir dieses Gebet beten. Wenn wir sagen, dein Name werde geheiligt, dann heißt das so viel wie, ich bin bei dir. Es ist eine Zusage im Namen schon beinhaltet. Und das bedeutet etwas über meine Haltung als Beter gegenüber diesem Gott. Ich benutze das Gebet, das Gespräch Gott mit Gott nicht wie eine App, auf meinem Smartphone, was ich mal anschalte und ausschalte, so wie ich es brauchen kann, sondern ich gehe mit einer Haltung ins Gebet. Und bei Matthäus wird das zugespitzt. Matthäus macht das noch ein bisschen besonderer, da gibt es so ein paar erklärende Worte noch drumherum. Da sagt Matthäus, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, einfach so dumme Laber, 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 mehr Worte bringt mehr, ne? Sondern geht ins stille Kämmerlein, zieht euch zurück, sucht die Ruhe und bereitet euch vor auf dieses Gespräch. Und das heißt nicht, dass wir nicht mal in der Situation ein Stoßgebet schicken dürfen, aber es geht grundsätzlich um eine Haltung, die hier drinne ist. Und in dem stillen Kämmerlein schwingt auch etwas von dieser Heiligkeit mit. Ein besonderer Ort, und das kann man auch zu Hause schaffen oder so, wenn man sagt, das ist so meine Ecke, und da möchte ich mich auf Gott konzentrieren. Dein Reich komme. Nächster Punkt. Gottes Reich ist ein kommendes Reich. Gottes Reich ist noch nicht verwirklicht hier und jetzt. Im Alten Testament, und das ist eben auch bei den Juden, die dieses hören, auch bei den Jüngern, gibt es sehr wohl aber unterschiedliche Vorstellungen von diesem kommenden Reich Gottes. Und es gibt eine Gruppe von Juden, die sagen, dieses kommende Reich Gottes wird was Reales sein, das wird was Politisches sein. Das heißt, wir werden eine neue Regierung haben und wir müssen dafür kämpfen. Und wir wissen, dass einer der Jünger Judas zu einer Gruppe gehörte der Zeloten und das waren Widerstandskämpfer. Das waren Leute, die gesagt haben, dieses Reich Gottes werden wir mit dem Schwert verwirklichen. Kommt uns bekannt vor. Kommt uns bekannt vor. Mit dem Schwert, mit der Bombe, mit dem Maschinengewehr werden wir dieses Reich Gottes erkämpfen. Und das ist keine neue Idee, das gab es damals auch schon, zu Jesu Zeiten gab es die Gruppe der Zeloten und die haben nachher Krieg geführt, das ist historisch alles belegt und das hat dazu geführt, dass letztlich 70 nach ganz Israel aufgelöst wurde, der Tempel niedergerissen wurde, Rom hat sich das nicht gefallen und die haben alles platt gemacht. kommt uns auch alles bekannt vor. Ganz modern. Und nach 70, nach diesem Bürgerkrieg, nach diesem Krieg, hat es Israel nicht mehr gegeben, bis 1945, bis nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Dein Reich komme. Also das kann nicht der Weg sein zum Reich Gottes. Und Jesus sagt etwas ganz anderes über das Reich Gottes. Er sagt, dieses Reich Gottes muss in uns selber entstehen. Und er sagt, mit mir, mit meiner Geburt, mit meinem Erscheinen bricht das Reich Gottes an. Es hat was von einer jenseitigen Wirklichkeit, auf die wir zugehen, wo wir vielleicht nach dem Tod über diese Schwelle treten und Teil dieses Reich Gottes werden. Aber dieses Reich Gottes ist eben auch schon angebrochen mit dem Kommen von Jesus. Und das heißt, dass dieses Reich Gottes hier und jetzt schon ein Stück Wirklichkeit wird. Aber eben nicht umfassend, nicht sichtbar, sondern an ganz vereinzelten kleinen Punkten. Immer da, wo Menschen sich einsetzen, wo Menschen letztlich für Gerechtigkeit einstehen, wo Menschen für Frieden kämpfen, wo Menschen sich engagieren für andere Menschen, da ist ein Stück Reich Gottes verwirklicht. So sagt es Jesus auch. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter spricht genau in die Richtung. Überall da, wo Menschen aufstehen und etwas im Sinne von Gottes Gerechtigkeit, im Sinne von Gottes Frieden unternehmen, da glimmt eine Flamme vom Reich Gottes auf. Und der Heilige Geist, der in uns wohnt, der unseren Glauben erwirkt, der ist auch ein Stück Reich Gottes, was in uns schon Wirklichkeit geworden ist. Und es ist ein bisschen so, und das hat viel mehr mit unserer Glaubenswirklichkeit, unserer Glaubenserfahrung zu tun, dass wir letztlich ein bisschen unterwegs sind wie so Pfadfinder durchs Leben. Und das ist unsere Aufgabe als Christen, ist im Grunde immer wieder auch Lichter anzuzünden, Markierungen zu setzen für dieses Reich Gottes, ja, Markierungspunkte aufzurichten, aber auch danach zu suchen, nach Gottes Fußstapfen zu suchen. Das ist keine Autobahn, hell erleuchtet, sondern es ist ein Pfad. Ja, wir sind eine Schnitzeljagd ein bisschen. Wir müssen danach suchen, nach diesem Reich Gottes. Aber dieses Reich Gottes wird kommen und gleichzeitig ist es angebrochen. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, mitzuarbeiten an der Verwirklichung dieses Reiches Gottes. Und zwar einfach, indem wir Gottes Willen tun. Und das hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Das hat was damit zu tun, ja, für Frieden sich einzusetzen und so weiter. Und das ist sehr, sehr mühsam. Gib uns unser tägliches Brot. Das verstehen wir nun wirklich gut. Tägliches Brot steht hier für die Dinge, die wir für unser tägliches Leben, für unsere tägliche Existenz brauchen. Und es ist natürlich Brot, weil wir müssen was essen, sonst verhungern wir. Aber letztlich können wir es auch überwälzen mit ausreichend Nahrung. Das hat was zu tun mit Wohnung, das hat was damit zu tun, Arbeit zu haben, dass wir die Dinge haben, um unser Leben überhaupt, ja, organisieren zu können. Und das Interessante ist auch hier, dass der Beter nicht sagt, Herr, schenk mir meine lebenslange Rente. Kann ich schön, gemütlich, ne? Mich aufs Altental setzen und Spaß haben und so. Nein, es geht um das tägliche Brot. Oder wenn man es anders übersetzt, so wie die originalen Texte sind, dann heißt es eigentlich unser Brot für den kommenden Tag. Das heißt, die Fürsorge Gottes ist keine Rentenversicherung, sondern die Fürsorge Gottes sorgt für das Gelingen des konkreten Tages. Und dann gehen wir wieder auf die Knie und bitten für den nächsten Tag. Und dann gehen wir wieder auf die Knie und bitten für den nächsten Tag. Es ist ein Leben von der Hand in den Mund ein bisschen. Und wenn ihr euch erinnert an die Mose-Geschichte, da kommt uns das schon mal vor, nämlich mit dem Manna. Erinnert ihr euch an die Manna-Geschichte? Morgens ist das Manna da, man kann es auflesen, man kann es sammeln, kann es essen. Wenn man das in die Tasche tut, um ja, heute Abend beim Fernsehen noch ein bisschen Manna ist lecker, war das schon, ne? Dann ist das Zeug vergammelt. Geht nicht. Das heißt, das tägliche Brot ist im Gebet als Versorgung für jeden neuen Tag. Darum geht es. Und so sollen wir als Christen Leben. Vergib uns unsere Sünden. Sünde. Wow. Interessant ist, dass Sünde in der Bibel erstmal kein moralischer Begriff ist. Sünde steht nicht für das ist böse, das ist böse, das ist böse, sondern Sünde meint erstmal in der Bibel nichts anderes als eine Zielverfehlung. Sünde, das sind die Dinge, die ich tue, die ich, wenn ich sie tue, die mich an der Verwirklichung dieses Reiches Gottes vorbeiführen, die verhindern, dass dieses Reich Gottes mehr verwirklicht wird. Es ist das, was Gott eben gerade nicht meint. Sünde sind die Dinge, die der Verwirklichung des Reiches, vom Frieden und von der Gerechtigkeit Gottes entgegenstehen. Und das Interessante ist, dass hier nicht steht, vergib mir meine Sünden, sollte ich mal gesündigt haben. Sondern hier steht, vergib uns unsere Sünden. Und damit ist klar, es ist eine Tatsache. Sünde ist eine Realität in meinem und in deinem Leben. Es gehört zu unserem Leben dazu. Ob wir es wollen oder nicht, wir werden immer wieder an Gottes Zielen vorbeilaufen, Gottes Ziele verfehlen, Gottes Ziele missachten. Und das hat was damit zu tun, dass wir immer wieder ungerecht sind, dass wir immer wieder auch destruktive Anteile haben in dem, was wir tun, und dass wir immer wieder uns auch lieblos verhalten. Und diese Verfehlungen, die muss ich mir vergeben lassen, die müssen vergeben werden. Als Christ bin ich kein Mensch, der vor Gott wegen seines vorbildlichen Lebens bestehen kann, sondern als Christ bin ich jemand, der aus dieser Vergebung von Gott leben kann. Denn auch wir vergeben jedem, der gegen uns in Schuld ist, so heißt es in der Zürcher Übersetzung. Schuldvergebung hängt ganz eng damit zusammen. Schuldvergebung ist der Schlüssel zu einem friedlichen Miteinander der Menschen. Und wenn wir jetzt wieder an die drückenden Probleme denken, die wir gerade haben, wieder IS, Flüchtlingssituation und so, dann ist das ein Paradebeispiel für das Thema Schuld. Und wir können anfangen zu diskutieren. IS ist eine furchtbare Organisation und die tötet Menschen. Und dann stellt sich die Frage, warum tut die das denn? Weil der Westen viele Jahre lang die arabische Welt unterdrückt hat und die dritte Welt unterdrückt hat. Und warum? Und so weiter. Und es entsteht eine Spirale, eine Kette von Schuld und Schuld und Schuld, die wieder Schuld verursacht und so weiter. Und wir wissen alle, dass die Probleme, die uns heute bewegen, dass die letztlich nicht zu lösen sind. Wir kommen nie an den Punkt, wo wir sagen können, so, hier hat's mal angefangen. Der war der erste Blödmann. Und jetzt rollen wir das Ding auf. Werden es nicht schaffen. Und deswegen ist diese Schuldvergebung so ein unglaublich wichtiger Schlüssel. Friede kann nur da beginnen, wo wir bereit sind, uns gegenseitig zu vergeben und damit eine Tür für einen Neuanfang in Beziehungen aufzustoßen. Und deswegen ist es so spannend, dass es letztlich auch in dieser Bitte, vergib uns unsere Schuld, nicht darum geht, zurückzugucken und immer wieder nachzuhaken, aber du hast doch das gesagt und du hast das getan, sondern es geht darum, nach vorne zu gucken. Das heißt, eine Basis zu schaffen, wo man miteinander weitergehen kann. Und das ist der Blick der Bibel und das ist auch der Blick von all den Dingen, die Gott sagt, ist immer der Blick nach vorne. Gelingendes Leben muss im Hier und Jetzt und im Morgen stattfinden. Und es ist manchmal wirklich müßig, immer nachzuhaken. Es lähmt uns, um nach vorne zu gehen. Und wir selber als Christen, wir können diese Bitte besonders formulieren, weil wir Menschen sind, die selber aus der Schuldvergebung leben. Vergib uns unsere Schuld, ne? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott hat diese Tür zuerst geöffnet, er hat unsere Schuld vergeben und deswegen macht es uns frei, auch anderen ihre Schuld zu vergeben. Und der letzte Punkt, und führe uns nicht in Versuchung. Versuchung hat tatsächlich eine starke moralische Dimension. Wird auch in der Werbung immer gerne benutzt. Ah, die Versuchung. Aber es geht hier letztlich gar nicht um so platte Sachen, sondern es geht letztlich um gute oder schlechte Entscheidungen. Und damit geht es letztlich bei dem Thema Versuchung darum, dass wir immer in Versuchung stehen, falsche Prioritäten zu setzen. Dass es immer wieder darum geht, dass wir in unseren Entscheidungen die Frage stellen, was ist die richtige Priorität, was ist die richtige Entscheidung, was kommt zuerst. Und manchmal denken wir, Sachen, die uns nahe sind, dafür muss ich mich jetzt entscheiden, da muss ich meine Vorteile suchen und so weiter. Und manchmal ist das, was Gott uns sagt, was ganz anderes. Und er sagt, die Prioritäten mögen für dich jetzt hier mehr Vorteile bringen, aber langfristig ist ein anderer Weg, vielleicht ist es der Weg, der untere Weg, viel, viel weiterführender. Und darum geht es letztlich, um dieses Thema Versuchung. Und es geht immer wieder auch darum, dass die oberste Priorität im Grunde die Entscheidungen haben, die letztlich dazu führen, Gottes Reich immer mehr aufzubauen in dieser kaputten Welt. Es geht darum, ja, dem Leben, dem Frieden und der Gerechtigkeit ja Vorschub zu leisten, dafür zu dienen, sich dafür zu entscheiden. Ich komme zum Schluss. Im Vater Unser lehrt uns Jesus ein Gebet, das in aller Kürze einen umfassenden Ausdruck vom Reich Gottes vermittelt und uns im Beten in dieses Reich eintreten lässt. Und das Schöne ist, gerade bei solchen fertig formulierten Gebeten, dass sie uns helfen, gerade in Zeiten, wo uns selber die Sprache verwehrt ist, wo wir selber keine Worte finden, dass wir dann ja, wie eine Formel haben, etwas, einen Anker haben, der uns hilft, Gott zu begegnen, zu Gott zu sprechen. Und hier in einer konzentrierten Form, die alles beinhaltet. Das heißt, es ist ein Gebet, was dem Gott ich bin und dem Heiligen Geist in mir Raum schafft, Raum in mir selber schaffen kann. Ich sagte im Anfang, dass diese Version an diese Martha- und Maria-Geschichte angehängt ist. Und das Interessante ist, deswegen hat diese Martha- und Maria-Geschichte tatsächlich was mit Gebet zu tun, dass Jesus sagt, Maria, die hier ganz untätig ist, die nur Jesus zuhört, dass sie das bessere Teil erwählt hat. Und im Grunde ist das Vater Unser die Antwort auf dieses bessere Teil. Was ist denn dann das bessere Teil? Das bessere Teil ist, diese Momente zu haben, zu genießen, wo Gott bei uns ist und uns ganz auf Gott auszurichten. Und das heißt auch fürs Gebet, dass Gebet nicht nur was Aktives ist, dass ich rede, sondern dass zum Gebet immer auch das Zuhören dazu gehört. Und es heißt bei Maria saß Jesus zu Füßen, sie hörte ihm zu. Sie hat da nicht groß rumgelabert oder Diskussion geführt, sondern hat Jesus zugehört. Das heißt, Gebet ist nicht nur eine Sache, die von mir ausgeht Richtung Gott, sondern die letztlich von Gott auch zurückkommt und das Gebet eben auch diesen Anteil der Ruhe hat und des Zuhörens hat. Und deswegen sagt Jesus, Maria hat das gute Teil erwählt. Also auch das Schweigen und das Hören sind Teil des Gebetes. Und deswegen ist Gebet so wichtig, weil darin Gott geehrt wird und weil der Heilige Geist in uns im Grunde auch einen Raum hat im Gebet. Und wenn wir das lernen, wieder zunehmend diesem Heiligen Geist Raum zu geben, dann werden wir merken, dass damit auch Heilungsprozesse angestoßen werden. Wir merken, dass wir selber mehr und mehr heil werden können, dass wir mehr und mehr mit unserem Leben Versöhnung finden können, dass unsere Beziehungen geheilt werden können und dass der Heilige Geist uns hilft, in einer wirklich kaputten, in einer furchterregenden, angstmachenden Welt Gottes Fußstapfen und Gottes Wegmarkierungen zu erkennen und ihnen zu folgen. Amen.